Liebe Zuschauer, bevor wir mit der nächsten Runde hier im Sneakpot starten, besprechen wir für euch in Folge 451 den Film Nerf. Mit mir hier als Player Claudia Nördinger.
Yes!
Und yeah, Mann!
Gib mir mehr. Und leider nur Watcher. Heute ist Stefan Giesbert.
Yeah!
Wer fragt wen?
Ich frag dich. Zusammenfassen, dann brechen wir nochmal ein, dann wird das nichts.
Okay.
Nerf, worum ging's?
Ja, Nerf, wissen wir, wie die Hauptperson heißt? Ich hab's gerade vergessen, ehrlich gesagt. Ah, Vee heißt sie. Alles klar.
Vee.
Genau. Vee, gespielt von Emma Roberts, ist eine 17-jährige Highschool-Schülerin, die eher so die Beobachterperspektive hat in der Regel. Sie hat zwar eine Freundin, die unglaublich hipper Cheerleader ist und alles wagt und so weiter, aber sie selbst macht lieber Fotos und schwärmt so einen Typ an, mit dem sie sich nicht mal traut zu sprechen. Und in dieser Situation fängt dann erstmal ihre Freundin an so einem interaktiven Spiel teilzunehmen, was so funktioniert, dass du dich da einloggst, entweder als Watcher oder als Player. Und als Player bekommst du dann von deinen Zuschauern irgendwelche Mutproben auferlegt. Also du wirst offensichtlich die ganze Zeit Kamera verfolgt durch dein eigenes Handy und geortet und wie auch immer. Das funktioniert. Auf jeden Fall nehmen die dann alle teil an den wahnsinnigen Dingen, die du hinterher tust. Und wie sowas natürlich ist, steigert sich das immer. Und dann geht's darum, wie viele Watcher du hast und wie viele Leute, die dir zuschauen. Da gibt's eine Rangliste und dann gibt es eben, ja, also steigen dann immer wieder Leute aus, natürlich, weil sie irgendwelche Mutproben nicht bestehen oder sich ihnen nicht stellen wollen und so weiter. Und ich weiß gar nicht, was dürfen wir jetzt noch verraten, Stefan?
Also es gibt Geld.
Es gibt Geld und wir dürfen auch.
Und sie braucht Geld.
Genau, und wir dürfen auch verraten, dass unsere Protagonistin, die zwar eigentlich klassisch eben eher die Zuschauerin ist, sich dann auf einmal mitten im Spiel befindet.
Yeah.
Ja.
Also ich muss sagen, ich habe vor, ich glaube, 3 Wochen oder 4 Wochen bei den Kollegen vom Kinocast schon deren Sendung zu dem Film gehört. Oh, ich hoffe, es war der Erik. Oder sonst irgend bei einem befreundeten Podcast. Die hatten den Film nämlich schon gesehen und ich fand dieses Setup, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, so spannend.
Du meinst das Spiel oder?
Ja, genau, da ist ein Spiel, was dich eben aus deiner Komfortzone rausbringt und dir Mutproben abfordert.
Und die sind ja auch in gewisser Weise so auf dich zugeschnitten, wobei man natürlich fragen kann, inwiefern die Watcher das wirklich so können. Aber da wird dann eben relativ viel draus gemacht, dass die das irgendwie recherchieren können oder wissen, vor was du besonders Angst hast oder wie auch immer. Die denken sich halt was aus, was zu dir passt oder so.
Genau, die kriegen halt Zugriff auf alle möglichen deine Netzwerke, deine privaten Daten, Highschool, College, sonst irgendwas, alles. Das können sie alles sehen und hacken sich dann da vermutlich auch irgendwo rein oder sonst irgendwas. Also es geht ja dann immer ganz schnell sowas. Wird aber auch nicht groß erklärt und finde ich jetzt auch nicht groß relevant, jetzt sowas zu erklären, weil, mein Gott, die können es halt, die wissen es halt und das treibt den Film voran. Aber es dreht sich halt dann irgendwann also es wird halt ziemlich bedrohlich.
Ja.
Ohne jetzt, das ist wieder sowas so, man möchte nicht zu viel sagen, aber trotzdem, also mir geht's so jedenfalls, ich möchte dann den Leuten trotzdem Lust auf den Film machen.
Klar. Ja, also es ist eben so, dass eigentlich anfängt mit eher so ganz witzigen Sachen und natürlich wird da immer der Einsatz noch ein bisschen erhöht. Und gleichzeitig haben wir so eine, naja, bahnt sich so an als so eine Art Liebesgeschichte. Vee trifft relativ schnell auf einen jungen Mann, gespielt von Dave Franco, also James Franco Bruder. Und der ist eben auch im Spiel. Und sie sind dann eben gemeinsam im Spiel unterwegs. Ich meine, es ist insgesamt natürlich so, dass sie dann auf der einen Ebene eben so virtuell im Spiel unterwegs sind und andererseits natürlich in der Stadt. Und das finde ich jetzt auch ganz schön gemacht, wie gezeigt wird, dass sich dieses Spiel eben in der Stadt bewegt. So.
Das ist cool gemacht, gell?
Ja.
Ja. Also, das ist schon eine ganz, ganz, ja, es ist halt so, wie erklärt man das so? So eine Sicht auf die Stadt, so Helikopterkamera von New York. Und dann sieht man halt da quasi Linien, die sich durch die Stadt bewegen. Also so eine senkrechte Linie, wo oben der Name steht und wo dann am Ende hinter den Häusern irgendwo diese einzelnen Spieler sind. Und wenn die dann eben aufhören zu spielen und sich dann, also dann lösen sich die Figuren und die Zeichen dann auf. Dann sieht man, dass die nicht mehr da sind.
Ja. Jo, was fällt einem noch auf an dem Film? Wer ist denn das Publikum von dem Film? Was würdest du sagen?
Also Leute, die gerne so Thriller-Sachen gucken, die gerne so IT-Quatsch gucken, es ist auch, wirkt auch recht realistisch. Also es ist nicht so, dass es, wie sage ich das jetzt am besten? Ja, was der Bob schon irgendwann mal beschrieben hat, dass er, dass du ein großes rotes Feld hast, wo Passwort steht und dann musst du da das Passwort eingeben, sondern die IT-Umgebung sieht halt schon sehr realistisch aus.
Gut, aber da kann man jetzt natürlich eigentlich im Detail nicht drüber reden, aber ich finde, so was im letzten Drittel des Filmes dann so passiert, entbehrt gerade was die virtuelle Ebene angeht, schon, finde ich, jeder Plausibilität. Aber okay. Also das ist halt, ich finde schon, dass der Film da eine Menge so inhaltliche Brüche hat, wo du sagst so, was, wie, warum und wie kommt das jetzt zustande? Und wenn du mal drüber nachdenkst, also ich habe dann hinterher so ein bisschen drüber nachgedacht, wie es zusammenhängt, bin ich zu einem Ergebnis gekommen, dass es eigentlich ziemlicher Quatsch ist. Aber ist vielleicht...
Ja, ich habe mich gar nicht getraut drüber
nachzudenken. Aber ist vielleicht auch egal. Ich meine...
Genau, das sollte man vielleicht sagen. Also man muss schon bereit sein, einem Film einigen Quatsch
zu nehmen,
zu verzeihen, der in der Realität halt nicht funktioniert.
Ja. Ja, das würde ich auch so sehen.
Also, wo man ganz klar sagt, hier, nee, das geht nicht in der Realität.
Ja, also ich finde, insgesamt ist so, also fand ich ihn auf jeden Fall unterhaltsam und mich hat es auch so interessiert, was mit denen passiert und das zu verfolgen. Dieses Teenie-Milieu hat mich nicht gestört eigentlich. Also hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass mich das von dem Film so trennt. Wobei ich zum Teil so ein bisschen, naja, okay, aber das gehört auch zu dem Teenie-Milieu, dass eben die sich so leicht da manipulieren lassen, alle möglichen Dinge zu machen. Das war für mich etwas weit weg. Da hatte ich dann so das Gefühl, so, okay, das ist halt auch nötig für den Film. Fand ich zum Teil nicht so überzeugend. Aber gut, auch das, wie gesagt, ist nötig, damit die Handlung vorangeht.
Ja, also auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, er hat auf alle möglichen Erklärungen verzichtet zugunsten vom Tempo und hatte dadurch eine echt gute Pace, fand ich.
Ja, das stimmt.
Man hat halt natürlich vieles einfach, ja, okay, das ist jetzt so.
Ja,
ja, wusste ich, weil ist so. Der kann an der Stelle da rausgehen, ohne dass wir das erklärt bekommen, wie er das überhaupt hätte schaffen können, weil eigentlich geht es ja nicht.
Ja.
Und ja, der Film lässt es dann offen. Ist egal, wie das passiert ist. Es ist jedenfalls so passiert. Und dadurch, ja genau, eben das hohe Tempo.
Ja.
Ja, es war nie langweilig. Also es ging immer
ja
voran, es ging immer bunt vor.
Ja, Film sah ganz gut aus, ohne jetzt irgendwie aufregend optisch zu sein.
Genau, dieses, was du vorhin angesprochen hast, die Darstellung der Charaktere in der Stadt zum Beispiel.
Ja.
Um sowas mal digital, hatte ich so noch nicht gesehen. Auch die Chats, nicht die Chats, sondern die, wenn die Charaktere irgendwas filmen, dann ist das so ein bisschen wie diese Facebook Live Videos oder Snap, nee, wie heißt denn das, Periscope und der Meerkat und so weiter, dann kommen da so Chat-Nachrichten unten rein, dass da eben Leute das gucken und so Nachrichten schreiben. Und oftmals ist es bei Filmen leider so, dass diese Nachrichten dann alle so eine nach der anderen kommen und sich aufeinander beziehen. Und hier war es halt so, dass die einfach alle da gleichzeitig, die bezogen sich nicht aufeinander, die haben nicht mitgekriegt, was die anderen schreiben, dann war mal irgendwann weiter unten eine Antwort von weiter oben, aber dann wurde es auch schon bald wieder ausgeblendet. Aber das fand ich so, so echt, so wie es halt ist. Hm. Weißt du, so ein, da kommt halt einfach eine Flut von Botschaften reingeflogen und ja, da kannst du halt dann nicht viel machen.
Ja.
Und nicht viel verstehen. Und dieses Überangebot an, ja, Daten, nenne ich es jetzt mal im weitesten Sinne. Das ist halt schon sehr realistisch dargestellt.
Ja. 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 Darsteller auch solide, finde ich. Emma Roberts ist ja, würde sagen, 10 Jahre älter wahrscheinlich als die Rolle, die sie ja spielt. Aber das merkt man nicht, meiner Meinung nach.
Fand ich auch gar nicht.
Dave Franco fand ich auch in Ordnung. Ihre Freundin fand ich vielleicht ein bisschen klischeebeladen. Aber ich finde, in so einem Film darf das so sein. Also, es war nichts an den Figuren, die mich, was mich wirklich gestört hat.
Hatte ich denn irgendwas richtig?
Also mich hat eigentlich nichts gestört, außer, dass ich eben im letzten Drittel, wie gesagt, ein paar Mal so ein bisschen so, was? Unsinn gedacht habe. Aber das hat mich nicht genug gestört, mich wirklich rauszuwerfen. Und ich habe den ganzen Film über gedacht, es ist kein hervorragender Film, aber er hat mich trotzdem gut unterhalten.
Ja, das stimmt. Also ging es mir auch. Das war so, ja, war schön, hat Spaß gemacht. Was ich jetzt, das fällt mir schon die ganze Zeit, wollte dich nur nicht unterbrechen. Das Einweben dieser Liebesgeschichte in diesen, ja, es ist kein wirklicher Thriller-Plot, aber es ist halt schon irgendwie so Spannungs-Mystery-Teenie-Gedöns. Und wie die Liebesgeschichte da eingebunden ist, das fand ich sehr schön und sehr wenig aufdringlich.
Ja.
Also es ist nicht so, oh, da ist ja, sondern ja, es ist halt, es passiert so mit, es ist dabei.
Ja, man glaubt das auch. Also ich, ich weiß nicht, man sagt da jetzt so, okay, die haben so Chemistry miteinander, aber ich finde einfach, man hat das von Anfang an so geglaubt, dass die sich zueinander hingezogen fühlen. Man hat das gespürt, dass das irgendwie aus dieser Situation entsteht und so. Das fand ich sehr überzeugend.
Ja, aber vielleicht hatten die auch was während der
Zeit, oder? Das weiß ich nicht. Vielleicht sind sie einfach nur hervorragende Schauspieler. Mir ist jetzt noch...
Ich glaube, so gut kann das nicht gehen. Es muss fake gewesen sein.
Mir ist jetzt doch noch was eingefallen, was ich nicht gut fand. Und zwar Juliette Lewis spielt ja die Mutter von V. Und deren Rolle fand ich überhaupt nicht überzeugend. Also wie die reagiert auf das, was sie so mitbekommt und wie sie dann nochmal in den Film integriert wird. Ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, wenn das nicht Juliette Lewis gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich eine totale Wegwerfrolle gewesen und die hätte man nur einmal oder zweimal überhaupt gesehen und mehr Raum hätte man ihr auch nicht gegeben, weil darum geht's hier in dem Film ja auch nicht. Darum, ob die Mutter sich Sorgen macht oder wie auch immer. Aber und so gibt's dann halt so ein paar Szenen, wo sie so halb hysterisch keine Ahnung, in der Gegend rumredet, was ich ziemlich nervig fand. Also Juliette Lewis fand ich überflüssig und nicht besonders gut.
Ja, die hat mich am Schluss auch genervt. Aber nicht so, dass ich es eben noch gewusst hätte, wenn du es jetzt nicht nochmal angesprochen hättest.
Jo.
Aber, ja. Ja, vor allem, die sagt dann am Schluss auch so blödes Zeug. Also sie versteht halt Sachen viel zu schnell in einer Art, wie es jemand nicht verstehen könnte, wenn er nicht quasi, wie wir den Film gesehen hätten oder wie die Charaktere diese Sache miterlebt hätten.
Ja.
Das hätte sie einfach nicht verstehen können.
Ja, also vor allen Dingen, sie ist auch immer,
ihr Charakter angelegt.
Sie ist auch immer sehr schnell, dann, ich meine, ihr fallen so Sachen auf, so, wie kommt das zustande? Oder was passiert hier? Und dann kommt irgendwie so eine Halberklärung, dann so, ach ja, okay.
So eine Nerd-Antwort.
Sie akzeptiert es
dann. Wir laden die Daten runter. Oh, ach so.
Ja. Nee, auch schon vorher. Was passiert hier eigentlich, als sie zum ersten Mal so merkt, dass hier irgendwas vor sich geht, was nicht so irgendwie so richtig ist? Dann kriegt sie eine Erklärung so, ach ja, okay. Also, ja, Naja, egal. Ihre Rolle fand ich jetzt nicht so überzeugend. Aber das ist vernachlässigbar. Wie viele Punkte geben wir?
Ich gebe 7,5 mit Tendenz zu 8.
Wow, okay. Ich gebe 7. Ja.
Mit der Tendenz zu 7.
Genau, mit Tendenz zu 7. Also ich finde, mehr als 7 hat er jetzt so rein handwerklich, filmisch, es was seine Signifikanz angeht und so weiter, hat er nicht verdient für mich. Aber für 7 Punkte unterhalten hat er mich auf jeden Fall.
Ja, und wenn ihr eben euch mit so Filmen identifizieren könnt und Lust habt, sowas zu gucken, was wir jetzt gerade beschrieben haben, und es auch aushalten könnt, dass die Twists am Schluss interessant sind, dann
ja.
Dann schaut ihn euch durchaus an.
Ja.
Ja. So.
Das war Nerve.
Das war Nerve.
So ein bisschen modernes The Game für Teenager.
Ja, ich finde ja diese Idee, das habe ich am Anfang schon gesagt, irgendwie so spannend. Es würde halt nicht funktionieren, weil ab einem bestimmten Punkt würden einfach genug Leute aussteigen, weil es einfach zu risikoreich ist und es sind auch einfach zu wenige Leute, die da mitmachen und dann filmen. Und außerdem sind die Handy-Akkus viel zu schnell leer und die Datenrate ist auch nicht gut genug, dass man das immer alles so schnell streamen kann und erst recht nicht, wenn es auf einem kleinen Platz viele Leute versuchen. Aber egal, wir wollten uns nicht über die Technik aufreden.
Ich meine auch dafür, dass die anderen Leute wirklich so involviert sind, wie das da gezeigt wird, müssten sie ja eigentlich so viel sehen, wie wir sehen. Und das ist ja absolut nicht der Fall. Ich meine, wenn du da irgendwie so ein bisschen mit deinem Handy selbst mitfilmst, was du da in der Mutprobe so gemacht hast, dann ist das ja nicht so, so wie wir jetzt den Film erlebt haben.
Naja, du kannst ja schon auch bei die anderen Kameras angucken, die gerade den Charakter filmen.
Du meinst von anderen, von Watchern oder was?
Ne? Genau.
Ja, okay, aber das funktioniert ja nur in dem Moment, wo da wirklich welche da sind, die so zuschauen. Bei bestimmten Mutproben ist es offensichtlich der Fall, dass das so funktionieren kann, aber bei anderen ist es nicht so richtig so. Nee. Dass da irgendeine relevante andere Kameraeinstellung wäre oder sowas. Und dann.
Ja, wir sehen aber auch hin und wieder mal Kameraperspektiven von.
Ja, klar.
Von Watchern, die aber sehr, sehr klar und deutlich sind.
Ja.
Ich finde das trotzdem als Konzept so schön, einfach, wenn man das jemandem sozusagen als Mutproben. Also muss ja nicht wirklich so krass sein, aber um mal aus der Komfortzone rauszukommen.
Ja, klar. Also allerdings der andere
Anreize zu geben.
Aber der andere Teil ist ja, dass dieses Konzept, wie es hier im Film entwickelt wird, ja nur für eine Generation funktioniert, die kein Problem mit diesem Gefühl, mit dieser Idee hat. So, ich gebe alles preis. Ja? Also ich habe also sowohl Daten und was auch immer da in meiner Vergangenheit eben über mich rauszufinden ist, was den anderen zugänglich gemacht wird, oder eben auch Situationen, in denen ich eigentlich nicht unbedingt ins Internet gestreamt werden möchte und so weiter. Das sind halt so Sachen, wo du denkst, okay, dazu musst du halt auch bereit sein. Das geht wirklich nur mit Teilnehmern in diesem Fall, die sich über sowas keine Gedanken machen. Also was der Film damit sagt im Prinzip, ist eben mit so jungen Teilnehmern oder einer Generation, die so sozialisiert ist, dass sie das vollkommen unkritisch sieht.
Ja, klar. Also das ist da, sowas in die Allgemeinheit zu streamen und so, ist dann schon wahrscheinlich, ja, also im Moment mit heutigen technischen Möglichkeiten sowieso noch nicht möglich. Wir können ja mal in 10 Jahren oder in 15 nochmal gucken, wie das dann alles aussieht. Aber eben dieses aus der Komfortzone rausholen, das finde ich schon eine schöne Idee.
Ich glaube, ich sehe das ein bisschen moralischer. Aber
ja, natürlich. Eben, genau, es geht dann halt nicht so weit wie in dem Film.
Ja.
Also spätestens, wo kriminelle Handlungen verlangt werden, und das passiert ja schon recht früh. Aber wie sie in die Stadt gelockt wird.
Ja.
Das finde ich toll.
Ja.
Also das ist halt für ihren Charakter, so diese, so ein Punkt, so ein Ausbrechen, so ein was Neues kennenlernen.
Ja.
Ja. So, jetzt aber.
Gut.
Erik, jetzt nicht springen, Droge der Wahl.
Droge der Wahl
ist. Erik springt, der springt nämlich sonst immer.
Ja.
Weil er nichts über Alkohol hören will, aber wir reden gar nicht über.
Ah, okay. Droge der Wahl, Wasser.
Ja, bei mir ist auch Wasser. Warum Wasser?
Weil Wasser flüssig und gesund ist.
Sehr gut. Ja, ich hatte gestern meine Arbeitskollegen zu Gast und möchte heute Wasser trinken.
Okay.
Nee, so schlimm war es gar nicht. Also für mich jedenfalls nicht. Ja. Aber dann irgendwann reicht es dann wieder. Ich habe ja letzte Woche schon erzählt, nee, habe ich nicht erzählt, oder? Wir machen jetzt demnächst eine Tiki-Party.
Mhm.
Und da haben wir letzte Woche Probetrinken gemacht. Und gestern habe ich diese Tiki-Drinks zum ersten Mal an Zivilisten sozusagen probiert. Das ist halt echt schwierig, wenn du dann vier Leute da hast, die das probieren und alle trinken gerne Negronis und Manhattans und probieren dann Tiki-Drinks. Und alles, was ein bisschen süß ist, ist halt schon, ach, muss das so süß sein? Und naja, gut. Und ja, dann habe ich die gestern an Zivilisten ausprobiert, was ganz gut war. Jetzt können wir die Karte nämlich doch noch ein bisschen umbauen.
An Zivilisten.
Ja, ich hatte einen Drink dabei, da habe ich irgendwie Quatsch gemacht, der war halt so ultra stark. Ja, dass ich ihn dann am Ende nicht mal fertig trinken wollte. Hast du denn noch weiteres geschaut?
Ja, ich habe gerade eben den neuen Kurzfilm von Oliver Lichtl angeschaut, den ihr euch auch im Internet auf YouTube anschauen könnt.
Woher
kennt Olli Lichtl ist, da habe ich schon vor einiger Zeit mal über, habe ich schon mal auf einen Kurzfilm von ihm hingewiesen, der Finster und Flimser hieß. Vielleicht erinnerst du dich. Und Olli Lichtl ist ein im Prinzip ein Facebook-Freund von mir, also jemanden, den ich nicht in der wirklichen Welt kenne, den ich über die Filmraterei kennengelernt habe und den ich sehr schätze. Insofern bin ich in hohem Grade voreingenommen, das muss man ja auch sagen.
Hört er uns?
Ja, er hört uns und er weiß auch, dass wir heute über ihn reden.
Grüße.
Auf jeden Fall Grüße. Also auch wenn ich in hohem Grade voreingenommen bin, ich hatte ihm nicht gesagt, dass ich im Sneakpot über den Film rede, bevor ich den Film angeschaut habe. Und ich glaube, hätte ich den Film nicht toll gefunden, dann würde ich jetzt nicht über ihn reden. Insofern hat die Auswahl da schon vorher stattgefunden. Der Film heißt Natura. Und er ist gleichermaßen eigenartig wie faszinierend. Ich habe ihn jetzt erst einmal gesehen und zwar vor einer Stunde. Ich muss ihn auf jeden Fall mindestens noch ein, zwei, dreimal anschauen. Ich will eigentlich überhaupt nichts über die in Anführungsstrichen Handlung sagen. Es ist eine Szene, die findet im Wald statt. Wir haben keine gesprochenen Unterhaltungen. Wir haben ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, weil Score trifft es eigentlich nicht so richtig. Die Musik ist auch von Olli, der als Musiker auch unter dem Namen Apple Racer bekannt ist. Wirklich ganz tollen Sound hat der Film, wobei als wir jetzt, weiß nicht, Filmwissenschaftler sagen würden, diegetischer Ton, der Ton, der wirklich aus der Szene kommt, haben wir schon so Waldgeräusche und sowas, aber eben keine Unterhaltung. Und dann haben wir eben musikalischen Klang dazu, was unheimlich toll gemacht ist.
Spielt der heute oder wann spielt der? Oder kann man das alles, sag nicht zu viel.
Also im Prinzip sind die Figuren, die auftreten, sind so eine Art Höhlenmenschen oder sowas. Aber ob das wirklich bedeutet, dass er, sagen wir, damals spielt, ist wieder eine andere Frage, die ich nicht so ganz klar beantworten kann. Wir haben ein paar ganz tolle Naturaufnahmen und ganz interessante, auch filmisch interessante Aufnahmen vom Wald. Und dann gibt es eben so eine Szene zwischen den Figuren, die etwas über, naja, sagen wir, das Menschliche, auch das Menschliche im Gegensatz zur Natur, erzählt, etwas über besitzen wollen oder auch wie man mit der Natur umgeht und Frage von Rache und Dominanz und so weiter. Und ich finde, der Film hat dann, also der hat eigentlich so Phasen, die auch atmosphärisch ganz unterschiedlich sind, mit sehr einfachen Mitteln, wobei dann die Musik wieder eine ganz wichtige Rolle spielt. Und im letzten Drittel hat er dann sogar so ein, ich würde sagen, ein Genrewechsel, da will ich jetzt aber auch nichts Näheres zu sagen. Schaut ihn euch einfach an. Ich finde, er ist wirklich wahnsinnig toll. Und ich finde, das ist einfach ein Kurzfilm, den man ansieht. Es muss einen Spielfilm geben in naher Zukunft von Olli. Also ich hoffe, dass das andere Dinge auf den Weg bringt, auf die ich wirklich nicht warten kann, weil ich glaube, das wird sehr aufregend, was da noch kommt filmisch. Also ich bin wirklich jenseits aller positiven Vorerwartung bin ich begeistert und überrascht und fasziniert von diesem Kurzfilm. Insofern schaut euch den bitte an. Wir werden den Link natürlich auf unsere Seite stellen und es kostet euch keine Viertelstunde, den anzuschauen und dann.
Das sollte man aber echt locker machen.
Ja.
Hätte ich das vorher gewusst.
Ja, dann habt ihr was gesehen, was ich wirklich toll finde. Insofern, ja, Natura von Oliver Lichtl.
Okay. Ja, wollen wir kurz Pause machen, dass ich den schnell gucke? Nee. Ja, ich würde ihn echt sehr gerne jetzt anschauen. Na gut, ich habe währenddessen, also jetzt nicht der letzten Viertelstunde, sondern in den letzten Wochen, ich habe es vor ein paar Wochen schon mal kurz angesprochen, die Serie Mr. Robot auf Amazon Prime geschaut und bin jetzt mit der ersten Staffel fertig und bin nach wie vor sehr angetan. Es geht um einen jungen Hacker, der bei einer Sicherheitsfirma arbeitet und dann einen Coup gegen eine Firma, die ihm seiner Familie Böses angetan hat, auszuhacken. Technisch sehr schön, insbesondere eben diese ganzen IT- und Tech-Themen, was ich vorhin auch schon mal angesprochen hatte, sehr gut dargestellt, sehr realistisch, sehr, es fühlt sich sehr echt an. Und wirklich spannend, dreht dann noch später in ganz andere Themengebiete ab. Ich kämpfe jetzt ein bisschen, wie du merkst. Auch das gefällt mir außerordentlich gut. Also hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich möchte die Serie auf jeden Fall allen empfehlen, die Lust haben, sich mal eine Thriller-Serie, 10 Folgen, 50 Minuten bis eine Stunde, kann man gut weggucken, ist echt spannend und ja, macht Spaß.
Muss man jetzt irgendwie so ein Tech-Nerd sein, um das anzuschauen?
Nee, gar nicht. Also insbesondere diese zweite Ebene, die dann später aufgemacht wird, spricht auch Leute, die eben nicht jetzt reine Tech-Filme gucken wollen, denke ich sehr gut an. Also man muss halt aushalten können, dass da viel Technikgeschwurbel und Gelaber drin vorkommt und vielleicht auch Begriff, also mir ging es auch so, dass die über irgendwelche Datennetze, Spezialthemen geredet haben, wo ich da auch keinen Plan von habe. Aber ja, es geht irgendwie um Datennetze und sie wollen sich irgendwie irgendwo reinhacken und Backup versteht man noch und was sie dann genau mit dem Backup machen wollen, boah, naja, gut, mach halt. Ja.
Okay, klingt ganz gut.
Ist echt spannend. Passend dazu, für alle die jetzt gleich in dieser Woche noch unsere etwas verspätete Folge hören, ladet euch den Tatort vom Sonntag runter. Also wenn euch dieses Mr. Robots ein bisschen interessiert oder angesprochen euch fühlen könnt. Da geht es nämlich auch so um Daten, Diebstahl, Einbruch, Hacking. Da sind ein paar Themen, also insbesondere spielt da ein Computerprogramm, was dann mehr Einfluss hat und fast sowas wie ein Bewusstsein entwickelt, weil es halt auch so programmiert ist, dass es eben so eine Art Dialogschnittstelle hat, ist irgendwie so ein Programm, was Leute durch Türen lässt und begrüßt und dann aber auch später Gestik und Mimik lesen können soll und dreht dann da so ein bisschen ab. Da ist halt dann einiges an IT-Quatsch drin. Also sich selbst schreibende Programme sind halt schwer zu machen, weil dann hätten sie sich ja insbesondere schon selber schreiben können am Anfang. Und irgendwie, das geht halt nicht. Aber trotzdem ein gut gemachter, spannender, IT-mäßig schick aussehender Tatort aus Stuttgart. Ja.
Okay.
Also das hat mir auch echt große Freude gemacht und meiner Frau ebenso. Also die ist ja jetzt nicht so Nerd, also jedenfalls was Computer bezieht, sonst manchmal, ja, sonst wären wir nicht zusammen. Ja, habe ich dir mal erzählt, wie es ist, wenn die buggt? Das ist halt wie, wenn ich Cocktail
mache. Ja, da habe ich schon mal was drüber gehört, ja.
Ja. Oder eine Hochzeit vorbereitet.
Okay, aber da hat sie was mit sehr vielen Bräuten gemeinsam.
Ich rolle gerade Blütenblätter für Dahlien.
Schön.
Also so Papierschnippel, die dann Dahlien werden, glaube ich. Oder vielleicht werden es auch Rosen.
Das ist sehr brav von dir.
Ich werde sie dir dann zeigen.
Sehr gut. Ja. Ich werde berichten im Podcast. Gut, was haben wir noch?
Ja. Was haben wir noch? Ich glaube, wir haben noch Hörer. Oder hast du noch irgendwas Spannendes erlebt in der letzten Woche, worüber du unbedingt reden möchtest?
Nein, wirklich nicht.
Ich frage jetzt auch nicht nach Hausarbeiten, die fertig geschrieben
sind. Nö. Nichts dergleichen. Okay, Hörerfragen. Prähistorische Hörerfragen.
Ja, wir hatten ja für alle neuen Hörer mal vor ungefähr 200 Folgen oder so aufgerufen, uns Hörerfragen zu schicken, die wir dann auch ungefähr ein Jahr oder ein bisschen länger ganz treu regelmäßig beantwortet haben. Dann sagen wir ruhig, wie es ist, war die Claudia nicht mehr dabei und die Jungs haben es einfach schleifen lassen. Und irgendwann haben wir auch gar nicht mehr daran gedacht, dass es Hörerfragen gibt.
Ja, euch belastet sowas nicht, aber das gehört zu meinen grundlegenden Eigenschaften, dass ich sowas nicht abhaken kann. Genauso wie Matt sich jetzt wahrscheinlich einlacht, wenn ich sage, seine E-Mails sind immer noch in meiner Inbox und ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, irgendwann werde ich sie noch beantworten. Genauso ist es mit den Hörerfragen, dass die nicht beantworteten Hörerfragen irgendwie belasten die mich, weil ich das Gefühl habe, wir haben gesagt, wir werden die beantworten, wir haben sie nie beantwortet, vielleicht hören uns die Leute überhaupt nicht mehr, die sie gestellt haben. Vielleicht haben die längst frustriert aufgegeben.
Die Blöden, die hören die Antworten eh nie auf meine Fragen, dann sollen sie doch wegbleiben.
Die fanden meine Frage doof.
Ja.
Ja, also ich würde...
Ich hab sogar auch mal wieder eine Mail gekriegt.
Ja?
Ja, von einem Hörer, der Thomas Dach, der schreibt mir immer.
Schön.
Ja, das ist der aus Salzgitter, der uns mal besuchen war beim Pinke Bar. Der möchte nämlich endlich, dass die Pinke Bar weitergeht, er möchte dann wieder vorbeikommen. Hm. Sonst kommt dazu was anderes.
Okay.
Ja, so.
Ja.
Und der hört Puerto Partida, weil ich sie mir empfohlen.
Gut, dann fangen wir mal mit einer nicht so kontroversen Frage an, würde ich vorschlagen.
es tut mir echt leid, ich muss da schon lachen, aber ihr wart ja nicht bei unserer Vorbesprechung dabei.
Ja, die nicht kontroverse Hörerfrage kommt von Michael und sie lautet, mich würde mal interessieren, was für euch einen perfekten Sneak-Film ausmacht. Sneak-Filme kann man ja nicht immer und unbedingt mit normalen, in Anführungszeichen, Kinofilmen vergleichen, oder? Oder, Stefan?
Oder, nee, ein Sneak-Film.
Also das ist ja nicht die Frage, die wir schon öfter beantwortet haben, was ist quasi die Attraktion an der Sneak? Und da antworten wir ja immer drauf, da sieht man auch mal Filme, die man sonst nicht sehen würde und so. Das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, was macht den perfekten Sneak-Film aus?
Ja, insbesondere, dass er eben genau so ist, wie man es nicht erwartet.
Okay.
Also für mich einen perfekten, also, eins, ich fange nochmal von vorne. Also, ein perfekter Sneak-Film gibt es, glaube ich, nicht allgemeingültig. Also ich kann nicht sagen, weiß ich nicht, okay, wenn jetzt vielleicht der neue Star Wars oder so in der Sneak kommen werde, das wäre schon ziemlich perfekt, weil das ist nicht was, was man, also das ist was, was man nicht erwartet und trotzdem vielleicht gern sehen möchte, ich jedenfalls. Aber, weißt du, an einem Abend, wo ich denke so, oh, jetzt ein Actionfilm und dann kommt kein Actionfilm, sondern vielleicht eine Komödie oder sonst irgendwas, auf das ich gar keine Lust habe und der dann trotzdem so gut ist und mich in dieser Stimmung einfängt und so überzeugen kann, dass ich einen schönen Abend hatte, gelacht habe vielleicht auch geweint habe und einfach mich irgendwie trotz nicht oder wenig Interesse an diesem Film begeistert bin.
Mhm.
Kann man das so sagen?
Ja, kann man. Ja. Ich glaube, ich würde ein bisschen anders rangehen. Ich würde sagen, ich meine, natürlich habe ich in der Sneak Filme gesehen, auch so in Anführungsstrichen anspruchsvolle Filme oder irgendwie so Arthouse-Filme, die ich sonst niemals angeschaut hätte und wo ich froh bin, dass ich die in der Sneak entdeckt habe. Aber trotzdem würde ich die meisten von denen nicht als perfekte Sneak-Filme bezeichnen, auch wenn sie mich da begeistert haben. Weil in der Sneak, also eine Grundcharakteristik der Sneak für mich ist, dass es in der Regel unruhig ist. Oder dass es ein relativ unruhiges Kinopublikum ist, nicht nur in der Kino 10 Sneak, sondern insgesamt eben Filme, die starke Reaktionen hervorrufen in Form von, okay, kollektivem, lautem Gelächter oder begeistertes Mitgehen bei irgendwelchen Action-Szenen oder sowas, funktionieren meiner Meinung nach in der Sneak am besten. Und ich finde, dass die Sneak-Erfahrung die tollste ist, wenn man merkt, jetzt geht der ganze Saal mit. Es gibt ja auch Filme, die man in der Sneak anschaut, die man selbst toll findet, wo man aber ganz schnell merkt, da gehen viele oder es wird geredet oder irgendwie es kommt keine Ruhe rein und so. Und man hat dann zum Teil Probleme zu folgen, weil eben immer so eine Unruhe im Kinosaal ist. Und deswegen würde ich sagen, perfekte Sneak-Film ist ein Film, bei dem das überhaupt nicht passiert, sondern bei dem einfach von Anfang bis Ende alle mitgenommen werden und du eben so ein euphorisches Kollektiverlebnis hast, ohne dass du dich eben vorher für den Film entschieden hast. Natürlich kannst du das auch haben, wenn du sonst ins Kino gehst, aber eben einfach, du sitzt drin, du kriegst was vorgesetzt und du denkst vielleicht sogar im ersten Moment, oh Gott, nein, und dann wird's einfach toll. Also, und für mich ist da, sind zwei Beispiele aus der nicht so fernen Vergangenheit, sind Pitch Perfect, wo ich den, wo ich den Trailer immer wieder gesehen habe und mir dachte so, boah, das wird schrecklich. Und dann fand ich ihn einfach so toll, also es war, hat so viel Spaß gemacht. Und das Gleiche trifft für mich auch zu auf White House Down, der ja irgendwie auch gigantisch schlecht war auf irgendeiner Ebene, aber einfach so wahnsinnig unterhaltsam war und eben in der Sneak so gut funktioniert hat. Also das war einfach diese Mischung aus Unglauben und Begeisterung im Kinosaal war einfach, hat sich einfach bei jedem, glaube ich, so ausgedrückt und alle sind mitgegangen und das hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Also ich finde, der perfekte Sneak-Film ist ein Film, der eben genau diese Art des Unruhigseins und des Lautseins des Kinopublikums noch weiter herausfordert und alle mitnimmt.
Oder sie auch gegebenenfalls mal komplett ruhig stellt.
Du meinst im Sinne von, jetzt sind alle so, erschüttert oder
wo man überrascht, dass man einfach nicht reagieren kann.
Ja.
Also passiert irgendwas und dann so still.
Also
du merkst halt, wie es alle getroffen hat. So, was war das gerade? Und dann kann es wieder laut und wild weitergehen. Aber dieses
ja, also ich meine, ich glaube, ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo ich einen Film, der mich zum Beispiel irgendwie so verstört hat oder wo ich das Gefühl hatte, so der beschäftigt mich jetzt oder ich finde irgendwie, dass es schwere Kost ist, dass ich das Gefühl hatte, das war jetzt in der Sneak, ihn zu sehen, optimal. Häufig ist es dann doch so, man geht raus und auf dem Weg raus unterhalten sich irgendwelche Leute drüber, die dann sagen, was war denn das für ein Quatsch und so und du ärgerst dich ein bisschen, weil du denkst, das war doch irgendwie, es war doch wichtig oder bewegend oder hochinteressant oder sowas. Und du, also ich fühle mich dann, in solchen Fällen fühle ich mich durch Sneak-Publikum tendenziell gestört. Ja.
Ja, es gibt manche Filme, also wir sind auch schon ein paar Mal rausgegangen, so, boah, wenn man den nicht in der Sneak gesehen hätte, dann wäre der vielleicht richtig toll gewesen.
Mhm. Ja. Oder man fand ihn toll, aber niemand sonst fand ihn toll.
Ja gut, das ist halt, weil die Leute keine Ahnung haben vom
Kino. Natürlich. Also daran liegt es immer, wenn Leute Sachen schlecht finden, die man selbst gut findet.
Ja, ja. Auch bei Drinks, weißt du, wenn du so Leuten was machst und die pfeifen echt.
Pfeifen, genau, alle pfeifen. Ja, aber sagt ihr doch mal, was für euch den perfekten Sneak-Film ausmacht, wenn ihr in die Sneak geht oder auch wenn ihr nicht in die Sneak geht. Ja, bin gespannt.
Finde ich.
Und auch wenn ihr eine spannende Frage. Auch wenn ihr noch Filme nennen könnt, wo ihr das Gefühl habt, das wäre vielleicht der perfekte Sneak-Film gewesen.
Ja. Ich überlege jetzt gerade, ob wir so einen, ob mir zu einer einfällt.
Also ich habe auch Pitch Perfect inzwischen einige Male gesehen, danach noch. White House Down habe ich nicht nochmal gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht auch nicht so richtig, ob ich mich traue, den jetzt zu Hause nochmal anzuschauen. Weil er ist schon, alles woran ich mich erinnere, ist schon ziemlich dämlich. Insofern kann ich mir fast nicht vorstellen, dass der mich noch so begeistert, wenn ich mir den jetzt hier so anschauen würde. Aber in der Sneak war es einfach, war ich begeistert.
Ja. Total.
Begeistert ich von auch, diesem Schwachsinn.
Ja, aber es war halt trotzdem irgendwie so schön.
Ja. So, sollen wir uns der anderen Frage widmen?
Möchtest du?
Ja. Okay, ich muss da jetzt erstmal sehr viel vorlesen, weil das eine lange Frage oder eine Frage mit Vorgeschichte und so weiter ist.
Okay.
Sie kommt von unserem Hörer C8 Abusus, der uns ja schon mehrere sehr schöne Fragen geliefert hat, die wir auch beantwortet haben in der Vergangenheit. Ich muss gleich vorwegschicken, ich habe mit der Frage ein paar Probleme, das wird jetzt auch gleich noch klar werden, aber ich versuche da jetzt so leidenschaftslos wie möglich dran zu gehen. Okay, ich lese das mal vor, was die Frage ist. Die Rosetta-Sonde ist ja in den vergangenen Tagen, damals wurde die Frage gestellt, erfolgreich mit Philae auf einem Asteroiden gelandet. Die NASA hat...
Das fand ich aufregend, da muss ich ja sagen, da war ich im Urlaub gewesen und habe alles quasi live geguckt, also mit 28 Minuten Verspätung oder wie viel das war. Das fand ich toll.
Ja, das war auch toll. Die NASA hat sich entschieden, dass dieser Mann in diesem Shirt, ich weiß nicht, ob ihr euch an das Shirt erinnert, Mann mit schrillfarbenem Shirt mit nackten und halbnackten Frauen drauf, die Presse davon in Kenntnis setzt. Also das war quasi der NASA-Mensch, der da Informationen zu preisgegeben hat. Darüber wurde viel in den Medien berichtet und Feministinnen und Feministen haben sich zu Wort gemeldet, dass das mal so gar nicht geht. Wiederum scheint es aber vollkommen okay für Feministinnen zu sein, solche Shirts zu tragen. So, und jetzt hat C8 Abusus uns einen Link dazu gegeben, der leider nicht mehr aktiv ist, den ich mir damals angeschaut habe. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau, aber es war auf jeden Fall so ein Shirt, was total indiskutablerweise irgendwelche vollkommen sexistischen Sachen über Männer kundgetan hat. C8 Abusus meint, dass über solche Shirts allerdings nie jemand berichtet. Daher seine Frage.
War der Träger nicht relevant?
An uns?
Naja,
bitte?
Vielleicht war der Träger einfach nicht relevant.
Das könnte eine mögliche Antwort hier sein. Daher meine Frage an euch. Wie steht ihr zum Thema Feminismus? Es kommen jetzt eine Menge Fragen, insofern wird das Beantworten noch nicht so einfach. Okay. Wie steht ihr zum Thema Feminismus? Findet ihr, dass der implizite Sexismus des Hemdes des NASA-Herrn schlimmer ist als der explizite Sexismus des T-Shirts von dieser Frau, der Sexismus gegen Männer auf dem anderen T-Shirt. Inwiefern denkt ihr, dass Feminismus als Wort gut gewählt ist, wenn doch Chancengleichheit im Vordergrund stehen sollte? Spielt dort in eurer Wahrnehmung Tumblr-Feminism, da wird jetzt nochmal auf einen bestimmten Tumblr-Dings-Blog verwiesen, und die Sendung Feminist Frequency eine Rolle? Wie steht ihr dazu, dass in der Universität Gleichberechtigungskommissionen bestehen, welche nur von Frauen besetzt werden dürfen? Oder dass es Stipendien gibt, die es Frauen ermöglichen, nach der Geburt und der folgenden Elternzeit wieder an die Uni einzusteigen, und dass diese nicht für Männer zugänglich sind, wenn diese die Elternzeit in Anspruch genommen haben. Ist das Thema der Vergewaltigung von Männern beziehungsweise der häuslichen Gewalt gegen Männer für euch relevant oder haltet ihr das für Schwachsinn? Denkt ihr, dass diese Debatte uns als Gesellschaft weiterbringt oder treten wir damit auf der Stelle? Mich würde eure Meinung dazu sehr interessieren. Okay. Stefan, go.
Jetzt weiß ich, warum wir uns um diese Fragen gedrückt haben. Ah. Ich würde am liebsten jetzt ein bisschen über Rosette und Filet reden.
Das wird nichts, Stefan. Da.
Ja, ist zu einfach. Okay. Ich sehe schon. Kommen wir nicht so leicht raus aus dem Thema.
Okay, ich denke, wir können nicht alle diese Einzelfragen jetzt so im Detail beantworten. Ich kann so ein paar Sachen gleich raussieben, wo ich eigentlich nichts zu sagen kann. Diese Sache mit dem Tumblr-Feminismus, den Begriff habe ich hier zum ersten Mal gelesen. Und diese Sendung Feminist Frequency kenne ich auch überhaupt nicht. Insofern dazu kann ich nichts sagen. Dann sage ich vielleicht ganz kurz was zu dem Teil, der den Stefan überhaupt nicht betrifft, nämlich diese Sache mit den Gleichberechtigungskommissionen an der Universität, die nur von Frauen besetzt werden dürfen. Also gut, ich war an 3 Universitäten in Deutschland zumindest angestellt und noch weiteren im Ausland. Und meine Erfahrung ist, dass das nicht stimmt. So, es gab an all diesen Universitäten Gleichstellungskommissionen, die sich allerdings keinesfalls nur mit irgendwie der Benachteiligung oder Gleichberechtigung von Frauen beschäftigt, sondern auch zum Beispiel von Behinderten. Und die sind keinesfalls nur mit Frauen besetzt worden. Insofern deckt sich in keiner Form mit meiner akademischen Erfahrung. Und es würde auch natürlich keinen Sinn ergeben. Es würde natürlich keinen Sinn ergeben. Was es sehr wohl gab, waren dort Regelungen, dass festgeschrieben war, dass Frauen repräsentiert sein müssen in diesen Kommissionen, was ich allerdings auch sinnvoll finde, ehrlich gesagt. Dann die Frage mit dem, dass
es... Ja, aber ja. Also ich kenne das sogar so, dass wo war denn, das war auch irgendein Seminar, aber wahrscheinlich bei den Philosophen oder so, wo es eben genau umgekehrt war. Wo die eben dann krampfhaft versucht haben,
Männer also zu finden.
Einen Mann mit reinbringen mussten,
genau.
Damit alle repräsentiert
werden. Richtig, sind. Ja, das gibt's auch. Diese Diskussion kenne ich auch durchaus, ja.
Genau, und jetzt wollte ich gerade noch sagen, das ist ja in Frankfurt, aber du hast ja quasi implizit auch über Frankfurt gesprochen, weil da warst du ja auch.
Ja, also deckt sich nicht mit meiner Erfahrung und wenn es so wäre, wäre es natürlich schwachsinnig. Dann diese Sache mit dem Stipendium für Frauen nach Geburt und Elternzeit, warum das nicht für Männer zugänglich ist. Das ist eine komplizierte Diskussion. Allerdings, ich finde erstens, dass ich erkenne den Sinn darin nicht, konkrete Stipendien zu kritisieren, die für eine bestimmte Zielgruppe gedacht sind. Das ist ja bei den allermeisten Stipendien so, dass jemand, ein Stifter oder irgendwie eine Vereinigung oder so sagt, diese Gruppe wollen wir unterstützen mit unserem Stipendium und da ist es doch vollkommen sinnlos zu sagen, ja, aber warum unterstützt das denn nicht eine andere Gruppe? Die Frage, ob vielleicht die andere Gruppe auch Unterstützung braucht, ist meiner Meinung nach, tut da eigentlich nichts zur Sache. Und ich finde auch, dass das steht ja sogar in der Frage, Frauen nach Geburt und der folgenden Elternzeit und die Männer haben die Elternzeit in Anspruch genommen, nur den Teil mit der Schwangerschaft und der Geburt plus der Stigmatisierung, die dadurch am Arbeitsmarkt und auch in der Unikarriere einhergeht, nämlich, dass von dir als Frau mit neugeborenem Kind, selbst wenn du wieder arbeitest, angenommen wird, dass du viel krank sein wirst, weil dein Kind krank ist und so weiter. Und dass eigentlich in vielen Kontexten die Leute erstmal gar keine Lust haben, dich einzustellen oder irgendwie zu fördern und du an vielen Stellen sowieso erstmal automatisch hinten angestellt wirst. Das ist einfach eine gesellschaftliche Tatsache. Und dass es Stipendien gibt, die versuchen, dem entgegenzuwirken, halte ich für wichtig und richtig. So. Das ist
Also finden wir das ja sogar gut. Und also wenn ich doch sage, ich möchte mein Geld jemanden geben, der für den folgende Kriterien zutreffen und die Kriterien, die ich auswähle, sind jetzt nicht menschenverachtend, dann kann ich das doch machen und dann geht es niemandem was.
Ja, ich meine, worauf er hier wahrscheinlich abzielt, ist, dass es irgendwelche öffentlichen Gelder sind. Aber auch da ist es so, dass eben irgendeine Institution oder eine Kommission beschlossen hat, das ist eine Gruppe, die es für uns zu fördern gilt. Und ich meine, ein Grund, warum es solche Stipendien gibt, ist, also zum Beispiel in meinem Fach ist es ja so, oder in Literaturwissenschaften insgesamt oder weiß nicht, für was das speziell noch gilt. Aber bei uns ist es auf jeden Fall so, dass im Studium, ich glaube, weiß nicht, auf 9 Frauen ein Mann kommt oder so. Unter den Doktoranden ist es dann noch so, dass die deutliche Mehrzahl immer noch weiblich sind, also vielleicht 4-1 oder wie auch immer. Und nach Abschluss der Promotion kippt dann die ganze Sache. Und spätestens bei den Professoren ist es dann wieder so, dass die Männer deutlich überrepräsentiert sind, heute immer noch. Und das liegt einfach daran, dass das liegt jetzt nicht daran, dass in den Auswahlgremien oder sowas für Professuren Frauen benachteiligt werden oder so. Da bin ich nicht der Meinung, sondern es liegt vor allen Dingen daran, dass eben in der entscheidenden Lebensphase, in der du dich um die Professur bemühen müsstest oder auf dem Weg dorthin bist, nach der Promotion, das ist genau die Lebensphase, wo du auch, wenn du Familie haben willst, eben rausgehst aus dieser Laufbahn und das dann irgendwie hinkriegen musst, wieder reinzukommen. Und eventuell wird ja die Laufbahn dann mehrmals durch Schwangerschaft und Geburt unterbrochen. Und in dieser ganzen Zeit muss man auch sagen, dass dein Kontext dir nicht unbedingt zutraut, dass du das gebacken bekommst und dass das irgendwo hinführt. Und es gibt eben strukturelle Gründe. Gegen diese biologischen Rahmenbedingungen kann man nichts machen. Aber es gibt strukturelle Gründe dafür, dass Frauen da in der akademischen Karriere nicht weiterkommen. Und diese Gründe sind nicht, dass sie nicht so talentiert sind oder nicht den Biss haben oder sowas. Und ja, ich halte es für wichtig und richtig, dass es Mechanismen gibt, die versuchen, dem entgegenzuwirken. Als Fußnote dazu will ich allerdings sagen, das heißt natürlich nicht, dass es für Frauen, wie für mich zum Beispiel, verboten ist, nach der Promotion zu sagen, ich will nicht weitermachen. Das ist natürlich eine legitime Entscheidung und ist auch eine Entscheidung, die nicht in jedem Fall aus irgendeinem, keine Ahnung, einer ausweglosen Niederlagensituation oder sowas erwachsen sein muss, sondern manchmal trifft man einfach die Entscheidung, ich will das nicht weitermachen. Aber das ist ja eine andere Frage.
Ja, aber gut, das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, ob du jetzt ein Kind kriegst oder nicht.
Richtig, genau.
Also,
oder es kann schon damit zu tun haben, aber ja, also das sind halt persönliche Entscheidungen, die man treffen muss im Leben. So.
Ja, dann ist das so.
Okay.
Schon so schlecht.
So, ich weiß nicht, irgendwie ist da halt noch diese allgemeine Frage. Wie steht ihr zum Thema Feminismus? Inwiefern denkt ihr, dass Feminismus als Wort gut gewählt ist, wenn doch Chancengleichheit im Vordergrund stehen sollte? Das ist natürlich eine Riesenfrage insgesamt. Ich finde auch, die ist so schwierig, weil mit Feminismus ja so viele unterschiedliche Dinge gemeint werden und auch so viele unterschiedliche Leute sich selbst als Feministen bezeichnen, Feministinnen und Feministen. Und
ich dachte, es liegt an mir, dass ich die Übersicht nicht
kriege. und es ist natürlich auch so, dass man das ja historisch herleiten muss. Man muss ja sagen, okay, also ich bin tatsächlich genuin überzeugt, dass wir noch lange nicht wo sind, wo man sagen kann, es gibt eine vollständige Gleichstellung oder als Frau wird man nicht mehr strukturell benachteiligt. Ich bin der Meinung, dass es sehr wohl immer noch der Fall ist. Aber natürlich gab es schon eine riesige Entwicklung, aber wenn man mal so in die Beginne dessen schauen, was wir heute Feminismus nennen, im 19. Jahrhundert oder so, da reden wir ja über eine ganz andere Frage von gesellschaftlicher, politischer, sozialer Teilhabe und so. Und dass da eben man das Wort Feminismus geprägt hat und gesagt hat, uns geht es darum, dass Frauen überhaupt einen Platz bekommen in der Gesellschaft. Da finde ich, dagegen ist eigentlich nichts zu sagen. Und dass man jetzt dann nicht später gesagt hat, okay, jetzt finden wir den Begriff nicht mehr angemessen und es muss was Neues her, erklärt sich für mich aus der Geschichte. Also ich habe mit dem Begriff keine Probleme. Ich finde, dass ein Problem ist, dass eben so wenig Einigkeit darüber herrscht, was das bedeutet und dass es auch häufig ganz falsch verstanden wird. Also es ist ja auch so, dass viele Frauen, glaube ich, sich da oder es passiert mir auf jeden Fall, gerade bei jungen Frauen habe ich das häufiger erlebt, dass die so das Gefühl haben, sie müssen sich abgrenzen vom Feminismus, weil sie denken, dass Feminismus das ist, wo man Männer hasst und gegen Männer ist. Aber eigentlich versteht sich ja Feminismus im Idealfall als eine Bewegung, der es eben um, ja, also gegen um Menschenwürde und wo es gegen Sexismus insgesamt geht. Und das würde sich natürlich auch auf Männer beziehen. Insofern habe ich kein Problem mit dem Begriff. Und wenn jemand grundsätzlich mit Feminismus ein Problem hat, ist es liegt's meiner Meinung nach häufig daran, dass sie was unter Feminismus verstehen, was eigentlich nicht so genannt werden sollte. Das ist meine persönliche Meinung. Tja. Bei Feminismus ging es ja auch ursprünglich sehr stark um die Frage der Selbstbestimmung. Inwiefern darfst du selbst bestimmen, was du mit deinem Leben anfängst? Oder inwiefern darfst du zum Beispiel auf die Schulen gehen, auf die du möchtest, oder an die Uni gehen? Oder hast du Zugang zu bestimmten Berufen, genau, oder Sport machen oder alleine dich in der Öffentlichkeit zeigen und so weiter? Und ich meine, diese Diskussionen werden ja immer noch geführt. Hier Burka-Frage und all die ganzen halb informierten Dinge, die wir wissen über Frauen in Saudi-Arabien und so weiter. Das ist ja alles, das findet ja, vieles davon findet auf einer plakativen Ebene immer noch statt, aber es ist auch in Deutschland so, meiner Meinung nach, dass diese Diskussion noch nicht ausdiskutiert ist. Ich habe mich gerade vor 2 Tagen oder 3 Tagen vollkommen blödsinnigerweise mal wieder auf Facebook mit jemandem angelegt, der, ja, man sollte es einfach sein lassen, aber manchmal kann man einfach nicht anders. Der,
ich muss dir noch aufmerksam auf Facebook folgen. Ich habe es nicht.
Ja, ich bin ja nicht sehr aktiv eigentlich, aber ich lese halt so was, was Freunde von mir posten, und manchmal stößt einem halt was auf. Und in dem Fall war es so, dass ein Freund von mir irgendwie dieses Titanic-Ding über zu jetzt dieser ganzen Burka-Diskussion, was wird dann aus dem Tatort-Vorspann und so weiter, gepostet hat. Und dann hat einer in den Kommentaren unten geschrieben, also bei irgendwie, wie war das? Also so wie unsere Bundeskanzlerin aussieht, hätte ich ja eher erwartet, dass Burka-Pflicht gefordert wird oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und da ist mir einfach wieder dieses aufgestoßen, dass egal wie erfolgreich eine Frau ist, und es geht jetzt gar nicht darum, ob ich Angela Merkel an sich fantastisch finde oder sowas, sondern es stößt mir einfach auf, dass egal wie erfolgreich eine Frau in einer Position ist, die nichts mit ihrem Aussehen zu tun hat, aber wirklich auch gar nichts, die Diskussion über ihr Aussehen niemals abreißt und das immer wieder neu aufgemacht wird und immer wieder ja, so getan wird, als sei das eben eine relevante Ebene. Jetzt können natürlich sofort alle möglichen Leute sagen, mach dich doch mal locker, und es war doch nur ein Witz und so. Aber das ist einfach, also das ist was zum Beispiel, was mich stört. Mich stört, dass Frauen immer nach ihrem Aussehen bewertet werden, vollkommen egal, was ihre Position ist und was sie eigentlich machen wollen.
Hm. Ja. Ja, das ist, da kann ich auch nie so gut mit umgehen. Also, wenn ich so, ja, also wie die mit so das geschafft hat, Alter, die ist wahrscheinlich einfach gut. Und du nett, beschwer dich nicht. Also, ja, da kriege ich dann immer mal Knatsch. Man sollte es auf der Arbeit nicht besprechen.
Es gibt viele Kontexte, in denen man über solche Themen eigentlich besser nicht reden sollte, aber vielleicht, ja.
Manchmal muss man.
Genau, manchmal muss man einfach. Ja, und dann ist die Frage, Thema Vergewaltigung von Männern, häusliche Gewalt gegen Männer, ist das für euch relevant oder haltet ihr es für Schwachsinn? Also ich persönlich bin der Meinung, dass es natürlich relevant ist und überhaupt kein Schwachsinn. Und dass da eben das Problem besteht, dass wir gesellschaftlich eine Erwartung geprägt haben, dass einem richtigen Mann sowas nicht passiert oder keine Ahnung. Und das ist natürlich der Schwachsinn, über den wir erstmal hinwegkommen müssen. Und natürlich ist es nötig, dass die Gesellschaft sich so verändert, dass sie dieses Problem genauso ins Auge fasst, ohne irgendwelche sexistischen Zuschreibungen zu machen. Also letztendlich muss es meiner Meinung nach immer darum gehen, dass die Gesellschaft hilft, ihre Mitglieder zu schützen. So.
Ganz klar, dafür sind wir da. Also deswegen leben wir so zusammen, wie wir zusammen leben. Und selbst wenn man vielleicht nicht körperlich überlegen ist, aber trotzdem in einer machtvollen Position ist, kann man ja jemanden misshandeln, ob das jetzt körperlich ist oder geistig oder eine Mischung draus. Geistig misshandeln, heißt das so?
Ja. Ja.
Und dann hat es, also, dann hat es ja nichts irgendwie, also dann ist es ja egal, ob es gegen eine Frau oder gegen einen Mann oder, jetzt wollte ich noch was Drittes aufmachen, aber, ja, oder gar gegen Kinder ist, was sowieso nochmal ganz anders schlimm ist.
Ja. Jo, und dann war noch diese Frage, ist eben der implizite Sexismus des Hemdes von dem NASA-Herrn schlimmer als der explizite Sexismus von dem anderen T-Shirt? Und ich finde, es spielt schon eine Rolle, dass der NASA-Typ hier in offizieller Funktion irgendwie
ist halt komplett unseriös.
Also das ist halt, ich fand das schon auch sehr fragwürdig, dieses Hemd, jetzt für diesen Anlass. Es geht hier ja nicht um sein persönliches Hobbyhorse, dann könnte man das T-Shirt immer noch geschmacklos finden, aber dann wäre es schon eine andere Sache irgendwie. Insofern finde ich die Kritik an dem T-Shirt schon gerechtfertigt. Dieses andere T-Shirt, soweit ich mich dran erinnere, war auch vollkommen daneben und hätte jetzt irgendjemand das in einer offiziellen Funktion oder sowas getragen, bin ich sicher, hätte man auch darüber berichtet, wenn es eine Frau getragen hätte. Das halte ich für, ehrlich gesagt, eine Behauptung, die C8 Barbusus eigentlich nicht belegen kann, dass das niemanden interessiert, wenn es in einer vergleichbaren Situation eine Frau trägt. Allerdings würde ich grundsätzlich schon sagen, dass bei diesen ganzen Sachen, es spielt schon eine Rolle, wer über wen einen Witz macht oder sowas und wo die Machtposition ist. Also ich finde, wenn man das mal jetzt in einem anderen Kontext sieht und sich einfach nur mal überlegt, keine Ahnung, ein Weißer sagt, keine Ahnung, Schwarze sind dumm und faul und ein Schwarzer sagt, Weiße sind dumm und faul. Ich finde, man muss sich nur mal überlegen, was so die politischen, historischen und so weiter in Hintergründe sind. Das nehme ich einfach das Problem, wenn man sowas von sich gibt, sowas grundsätzlich Dummes und Sexistisches und Rassistisches und so weiter, da trägt man einfach den Ballast einer ganzen Geschichte mit sich rum. So wie wenn du heute auf die Straße gehen würdest und einen Judenwitz machst, ja. Das ist einfach, das lässt sich nicht abschütteln und das muss man akzeptieren, dass das Teil dieser Situation ist, in der du dich entscheidest, so eine Aussage zu machen oder dich auf eine bestimmte Weise zu verhalten. Und es spielt eine Rolle, was die politischen und historischen Rahmenbedingungen sind. Deswegen bin ich durchaus der Meinung, dass eine sexistische, also jetzt ein sexistisches T-Shirt hier in diesem Fall, sagen wir, eine größere, politisch-historische Vorbelastung hat, als wenn es jetzt zum Beispiel ein vergleichbares T-Shirt, eine Frau hätte ein T-Shirt mit halbnackten Männern drauf an. Da würde man zwar auch sagen, okay, es ist ein geschmackloses T-Shirt und was soll das? Und in dieser Position ist ja wohl ein bisschen unpassend.
Stell dir mal vor, eine von deinen Professoren.
Genau, aber ich glaube, dass es nicht so schnell gehen würde, dass man sagen würde, das ist jetzt problematisch im Sinne von, trägt dazu bei, ein gesellschaftliches Klima zu prägen oder sowas. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass da der historische Ballast fehlt. Also dass einfach historisch gesehen, also Männer in unserer Gesellschaft auf jeden Fall die stärker positionierten waren und man deswegen so ein T-Shirt dann vielleicht eher mit einem Achselzucken und einem, okay, das war jetzt unpassend, aber naja, ist halt so, akzeptieren würde. Damit will ich nicht sagen, dass das richtig ist, aber ich bin der Meinung, man kann die historische und politische Dimension einfach nicht ignorieren.
Ja, ich finde auch den Schaden, den er der NASA durch sowas zufügt irgendwie.
Ja, ich verstehe nicht, was er sich gedacht hat, aber wahrscheinlich ist er einfach so ein Nerd und er fand das T-Shirt witzig.
Ja, mich erinnert es irgendwie so an GTA und so.
Ja.
Also vielleicht bezieht sich das auch auf irgendeine Serie oder so, so ein Ultra-Nerd-Ding, was sicherlich auch in einer Art sexistisch ist, aber vielleicht für so Nerds dann noch besonders lustig.
Ja, genau.
Also weil man halt, also weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein T-Shirt anhätte von, irgendeiner coolen Serie aus den 90ern oder so und das vielleicht trotzdem total geschmacklos ist.
Ja.
Weil da, keine Ahnung, Katzen gegessen werden. Es wäre schon cool, wenn ich im Alf-T-Shirt rumlaufen würde.
Total.
Nee, findest du nicht?
Geht so. Naja, schon wieder so.
Vor allem, wenn ich da mit zum Kunden rausfahren würde.
Ja, mit einer Alf-Krawatte. Tja.
Ich werde eh mal Standard vorgestellt, deswegen. Notfalls kann ich sowas machen.
Ja.
Ja.
Naja, also ich finde aber eigentlich, dann haben wir uns der Frage schon doch.
Bringt uns die Diskussion weiter?
Ja, genau. Also bringt uns die Diskussion weiter. Die Diskussion ist ja häufig schmerzhaft, weil sie eben in der Regel ziemlich emotional geführt wird. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es gibt keine Alternative dazu. Letztendlich muss sie geführt werden. Was ja ein Problem ist, ist, dass beide Seiten der Diskussion dazu neigen, solche Totschlagpositionen einzunehmen und eigentlich echten Dialog zu verhindern. Also jetzt sind zum Beispiel in diesem Fall auf Facebook vor ein paar Tagen ist was ganz Interessantes passiert und eigentlich war es so, dass also dieser Mensch hat das gepostet, ich habe dann sowas zurückgepostet, was Kritisches. Und dann sind wir beide erstmal so ein bisschen emotional geworden und haben uns so ein bisschen angekeift. Aber es war noch relativ, also es war noch moderat. Und wir haben uns dann eigentlich auch beide okay ziemlich schnell eingekriegt und uns dann eigentlich ziemlich sachlich unterhalten und sind sogar zu dem Schluss gekommen, dass wir vielleicht gar nicht so unterschiedlicher Meinung sind. Und dann hat sich aber eine andere Frau eingeschaltet, die, glaube ich, aber nur so halb mitgelesen hat, die hatte so das Gefühl, dass die Debatte noch so richtig am Kochen ist. Und die hat dann sowas geschrieben, so, worüber manche Leute sich aufregen und hey, Cowboy up, people, oder sowas. Und das ist meiner...
Was für ein Ding? Was für ein Ding?
Cowboy up. Also es ist so wie man up. Also, ja. Regt euch nicht so auf, Leute.
Okay.
Macht euch mal locker, wollte sie damit sagen. Und das ist für mich so eine ganz klassische Reaktion, erst recht, ehrlich gesagt, wenn sie von einer Frau kommt, in dieser Sexismus-Diskussion. Weil meiner Meinung nach Frauen, also es gibt eine relativ große Gruppe von Frauen, die, also, okay, wenn ich jetzt jemanden auf die Füße trete, dann ist es nun mal leider so. Aber meine Lesart ihres Verhaltens ist, dass sie so verinnerlicht haben, dass es cooler von ihnen ist, wenn sie signalisieren, ich reg mich über dieses Thema überhaupt nicht auf und ich nehme das alles ganz locker. So. Dann werden sie, weil häufig wird ja Frauen vorgeworfen, dass sie keinen Humor haben und das alles so verbissen sehen und so. Und es ist natürlich angenehmer, als dann die eine Frau wahrgenommen zu werden, die Ausnahme ist und die das alles ganz locker sieht und so. Und das ist so meiner Meinung nach, war die Position, die Frau hier eingenommen hat. Und das ist meiner Meinung nach so eine ganz klassische Art, diese Diskussion einfach komplett auszuhebeln und für nichtig zu erklären. Und das bringt meiner Meinung nach niemanden weiter. Also deswegen, ich wäre immer dafür, sich der Diskussion zu stellen und zu sagen, woran liegt das denn, dass hier verschiedene Leute so emotional reagieren. Das Problem ist nur natürlich, dass ich da in einem idealen, also ich stelle mir natürlich da eine ideale Diskussion vor, wo alle Leute rationale Menschen sind, die dem anderen eigentlich nichts Böses wollen und sich auch nicht verletzen wollen und sowas, was natürlich naiv von mir ist und in der Realität häufig anders läuft. Aber ja.
Ja, natürlich, aber trotzdem halte ich es für ganz, ganz wichtig, dass man drüber spricht, dass man streitet und diskutiert. Und also selbst wenn es jetzt in einer konkreten Diskussion keinen Sieger gibt, vielleicht kann es auch überhaupt gar keinen Sieger geben, aber der allgemeine Erkenntnisgewinn, der einfach durch so einen Streit entstehen kann, vielleicht dauert auch so ein Streit über Jahre oder vielleicht noch länger, den finde ich halt durchaus etwas, was man auf keinen Fall irgendwie auslassen sollte oder weswegen man auf so eine Debatte verzichten sollte. Und weißt du, manchmal müssen dann irgendwie Studentengruppen diskutieren und Parlamente und hier Politiker in irgendwelchen Talksendungen und Zeitungen miteinander und Leitartikel geschrieben werden. Aber wenn man sich am Ende auf etwas einigen kann oder auch vielleicht nicht einigen kann, aber erkennt, dass da ein Problem ist, das ist ja einfach schon so viel mehr als nicht darüber zu
reden. Ja, und ich finde auch, es ist vollkommen legitim, wenn man sagt, mich nervt eine bestimmte Debatte. Aber ich würde eben trotzdem sagen, das heißt nicht, dass die Debatte nicht stattfinden soll.
Ja, man kann sich da ja auch rausklingen. Also ich muss ja ehrlich zugeben, bei Feminismus und so Debatte bin ich jetzt nicht ganz vorne mit dabei. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Trotzdem finde ich es ungeheuer wichtig, dass diese Debatte geführt wird.
Ich finde eben auch, dass bei diesen ganzen gesellschaftlichen Debatten, die damit zu tun haben, dass jede Gesellschaft sich aus unterschiedlichen Gruppen zusammensetzt, eben Männer und Frauen oder jetzt eben zum Beispiel die Flüchtlingsfrage, Muslime, Christen, Schwarze, Weiße, wie auch immer. Das Problem daran ist ja immer, dass jeder eben aus seiner eigenen Erfahrung, seiner eigenen Perspektive und seinem eigenen Erfahrungshorizont heraus im besten Fall argumentiert, aber auf jeden Fall vorgeht in der Debatte. Und dass diese Erfahrungslücken, die eben zwischen diesen Perspektiven bestehen, die sind ja nicht überbrückbar, außer man redet miteinander. Es gibt einfach keine Chance, einen gemeinsamen Horizont zu finden, außer man führt diese Debatten.
Ja, genau.
Und das ist eben auch das Gegenteil von dem, was eben in diesem ganzen Pegida-Kontext und so stattfindet, wo man sagt, wir reden gar nicht mit der Presse oder wir diese Diskussion wollen wir nicht. Ja, okay, aber dann findet eben genau das nicht statt, das gesellschaftliche Aushandeln von Positionen und Diskussionen darüber, welche Positionen wir politisch vertreten wollen und so.
Ja, es gibt halt keinen Erkenntnisgewinn. Nee, für niemanden. Genau. Also man kocht so in seiner eigenen Suppe und dann ist es so. Ich finde es ja insbesondere spannend, wenn man eben mit jemandem diskutiert oder einfach nur zwei Personen in der Diskussion erlebt und dann wird der eine oder andere emotional und der hat dir vielleicht schon oder andere Leute mehrfach versucht, diese Position zu erklären und so rational verstehst du es einfach nicht. Aber ich kriege es leider nicht mehr zusammen, wo. Aber ich hatte es halt, dass jemand in so einer Situation dann emotional war. Ich glaube, ich habe es im Fernsehen gesehen. Und plötzlich wurde mir irgendwie bewusst, worum es dem denn geht. Mhm. Was denn das Problem da ist. Mhm. Und ja.
Klar.
Also, ich wiederhole mich, aber.
Klar, das kann natürlich auch helfen. Also auch, wenn jemand quasi in seiner Argumentation in sich zusammenbricht, kann helfen.
Ja, wenn jemand rumschreit und weint und plötzlich ist einem klar so, oh verdammt, das ist ja doch ganz schön wichtig.
Ja.
Ja. Wie kriegen wir jetzt eine fröhliche Note zum Ende der Sendung hin? Und der Bob ist nicht da und kann sie abmoderieren. Mann, oh Mann, oh Mann. Und der Christoph auch nicht hier Vorhang zu, schau offen oder keine Ahnung.
Also ich abschließend vielleicht noch dazu, was natürlich immer so eine Frage bei Feminismus ist so, ob bestimmte Reglementierungen sinnvoll sind, die so im Alltag dann, also da gab es ja dann so diese Sprachreglementierungen und so. Wie erreicht man es, dass es eben eine Gleichbehandlung, eine Gleichstellung oder eben eine veränderte Sichtweise gibt in der Gesellschaft, die auf Gleichbehandlung basiert. Und auch da finde ich eben, daran machen sich viele dieser Diskussionen so fest. Aber auch das sind meiner Meinung nach einfach Sachen, die müssen ausgehandelt werden. Und darüber muss man sprechen und man darf da auch unterschiedlicher Meinung sein. Und im Idealfall, meiner Meinung nach, sollte das beste Argument gewinnen. Aber man muss auch bereit sein, Positionen zu überdenken und zu verändern. Und ich sage das deswegen, weil ich komme aus einem Haushalt, also ich hatte vor nicht so langer Zeit, vor 2 Jahren oder so, ein Gespräch mit meinen Eltern, wo ich gesagt habe, also ich betrachte mich schon als Feministin irgendwie. Und meine Eltern waren da beide ein bisschen schockiert, hatte ich das Gefühl. Weil ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem Feminismus ziemlich negativ belegt ist. Und zwar auch deswegen, weil meine Eltern ja so mehr oder weniger aus der Generation der 68er kommen, aber dem überhaupt nicht nahestehen, also da nicht sehr viel mit anfangen können, was da so die Grundhaltung war. Und für die ist das halt so mit diesem diese Art von Emanzipation verbunden, die damals eben so propagiert wurde. Und die können da nichts mit anfangen. Das ist sehr negativ belegt für sie. Und für mich war dann die Zeit zwischen von zu Hause ausgezogen bis heute eben so eine Entwicklung, wo ich erstens mehr gelernt habe darüber, was das denn bedeutet und außerdem natürlich auch mit Problemfeldern zu tun hatte, die mir vorher nicht bewusst waren und über Dinge gedacht habe. Und deswegen, für mich persönlich ist es so, dass in diesen 15 Jahren ich mich dazu entwickelt habe, dass ich sage, ich finde es nicht unbedingt notwendig, dass man den Begriff Feministin jetzt für sich beansprucht, aber ja, also letztendlich ist es doch das, was die Tatsachen trifft und ich glaube sogar, dass inhaltlich meine Eltern bei den meisten Sachen da einer Meinung mit mir wären, nur der Begriff ist für sie halt so ein total rotes Tuch. Ja.
Vielleicht denken sie oder sind sie so aufgewachsen, dass damals Feminismus noch als Männerhasser galt.
Ja, ja, genau. Also klar, man hat dann auch mit einer bestimmten Art von Feministinnen zu tun, die sich eben sehr stark so produziert haben und so. Wobei man diese Diskussion natürlich auch führen kann, war das vielleicht damals so notwendig und so. Ja, ich mein Gott, das müssen wir ja jetzt hier nicht aufmachen, aber naja, okay. So, wir haben darüber geredet, C8 Abuses. Ich hoffe, du bist, wenn du noch dabei bist, irgendwie, also hast das Gefühl, wir haben deine Frage ernst genommen und angemessen diskutiert.
Ich glaube, wir haben lange nicht mehr so lange über eine Hörerfrage.
Ja, und ganz ehrlich gesagt, ich finde jetzt auch rückblickend war es nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte vorher das Gefühl, dass ich viel emotionaler sein werde. Und jetzt finde ich, war es ja eigentlich doch ganz handhabbar.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass alle unsere Hörer mit einem Erkenntnisgewinn aus dieser Sendung rausgehen können. Und sei es nur, dass sie sich Nerf angucken wollen.
Ja. Und Natura natürlich.
Oh ja. Ich glaube, den können wir sogar so da reinfummeln. Oh Gott, der Bob ist nicht da. Wir können ja mal versuchen, den so reinzufummeln, dass wir den auf unserer Website.
Genau, wir fuschen jetzt da so ein bisschen rum und wenn wir das nicht hinkriegen, dann richtet der Bobs noch im Nachhinein, hoffentlich.
Genau, dann machen wir irgendwie 3 Sendungen ohne Bob und der Bob muss 2 Wochen lang den Server wieder ganz schrauben, weil wir alles kaputt gedreht haben.
Weil wir uns ausgetobt haben. Claudia, was
Bob, wir haben es ein bisschen verändert.
Claudia, was hast du denn da gemacht? Ich dachte, ich programmiere was Neues.
Ich habe da was kopiert von so einer Seite, die ich total gut finde.
No.
Was?
Ja. Also, lasst euch überraschen.
Das gefällt mir sehr gut. Unbedingt auf, jetzt ist das Ende der Sendung. Jetzt kann man nochmal alles wiederholen, was die Hörer machen müssen. Kommentare schreiben und so, ihr, das wisst ihr alles.
Hörerfragen einsenden, wenn ihr wollt.
Genau. Vielleicht auch leichte.
Was ist eigentlich,
egal, wir beantworten alle.
Wie hieß nochmal unsere Hörerin, die immer so schöne Hörerfragen hat? Wir hatten mal so eine Hörerin, die...
Henna?
Oh ja, genau. Und die Jill hat auch schöne geschickt.
Ja.
Ich glaube, Frauen schicken die besseren Hörerfragen. Nein, das stimmt nicht. Nochmal so eine kleine sexistische Äußerung zum Schluss.
Meinst du das allgemein so oder ist das empirisch irgendwie?
Oh, unsere empirische Basis ist natürlich ziemlich dünn, da ich glaube, wir haben nur 2 Hörerinnen, die Fragen geschickt haben, oder?
Aber wenn alle toll waren, dann...
Das liegt einfach... Das ist ein Zufall, würde ich sagen.
Hat der Christoph nicht auch mal Hörerfragen unter dem Frauennamen geschickt?
Ich glaube, wahrscheinlich hat Kuh auch irgendwann mal Hörerfragen unter einem Frauennamen geschickt. Ehrlich gesagt, wenn ich mich recht erinnere, hat sogar Olli Lichtl mal eine Frage unter einem Frauennamen geschickt.
Echt? Ja. Ach, siehst du. Also, wichtigster Punkt, macht jetzt eure Erinnerungs-App auf, weil ihr vielleicht gerade beim Joggen seid oder unterwegs seid oder auf der Arbeit oder sonst irgendwo und schreibt rein, dass ihr, wenn ihr dann Zeit habt, unbedingt auf unsere Seite geht und den Film Natura schaut. Wir verlinken den da. Es bringt nichts, wenn ich jetzt den YouTube-Link vorlese, oder?
Nee. Das ist sowas, was jetzt Uni-Professoren machen würden. Oder den YouTube-Link an die Tafel schreiben. So einen ganz langen, mit lustig. Ganz, ganz vielen Zahlen und Buchstaben.
Ja, GTB, FY1, irgendwas. Nee, warte, das F, das muss groß sein und nicht klein. Oh Gott, oh Gott. Ja.
Tja. So, wenn wir jetzt die Aufnahme beenden, dann werde ich mich gleich meinem Mann zuwenden, der hier im Raum an einem Modellsatz baut, der sich diese ganze Sache hier so angehört hat. Und dann bin ich gespannt, was er von sich geben wird, weil der hat sich sicher bei der ganzen Feminismus-Diskussion, wobei man sagen muss, er hat ja nur meinen Teil gehört, aber er hat sich bestimmt gedacht so, oh Gott, wie furchtbar. Und er hat sich bestimmt gedacht, wer würde sich das denn anhören?
Unsere lieben Hörer.
Vielen Dank euch.
Genau, danke.
Und bis nächste Woche.
Bis zum nächsten Woche.
Tschüss.